Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe des Bärenberg-Podcasts Schmiedings Blick, heute am 26. September. Mit unserem Chefvolkswirt Holger Schmieding spreche ich heute schwerpunktmäßig über Politik und Wirtschaft in Deutschland nach den Landtagswahlen in drei östlichen Bundesländern. Mein Name ist Klaus Newe und ich verantworte das Wealth and Asset Management bei Bärenberg. Holger, beginnen wir mit der Konjunktur. Am Dienstag hat das IFO-Institut seinen monatlichen Geschäftsklima-Index veröffentlicht. Die Stimmung der befragten Unternehmen hat sich erneut eingetrübt. Was waren die wesentlichen Ergebnisse dieser Umfrage?
Klaus, die Umfrage ist wirklich nicht erfreulich ausgefallen. Zum vierten Mal in Folge hat sich das Geschäftsklima verschlechtert. Vor allen Dingen die Einschätzung der aktuellen Lage ist noch einmal erheblich schwächer ausgefallen als vorher. Auch die Erwartungen haben sich eingetrübt. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe beurteilen die Unternehmen ihre Lage relativ pessimistisch. Dort ist das Geschäftsklima auf den niedrigsten Stand seit Juni 2020 gefallen. Der Auftragsmangel im verarbeitenden Gewerbe hat sich offensichtlich verschärft. Bei Dienstleistungen hat sich das Klima auch etwas eingetrübt, im Handel ebenfalls. Alles in allem sind dies keine erfreulichen Zahlen.
Was heißt das für die deutsche Konjunktur? Rutschen wir in eine Rezession?
Nun, unsere Prognose ist, dass wir in der Stagnation verharren, in der wir ja in der deutschen Wirtschaft schon seit gut zwei Jahren sind. Aber Stagnation heißt wahrscheinlich derzeit eher eine rote als eine schwarze Null im Wirtschaftswachstum. Und eine Rezession, ein spürbarer Rückgang der Wirtschaftsleistung über ein halbes Jahr oder länger, das ist zumindest nicht mehr ausgeschlossen nach diesen Zahlen.
Holger, nicht nur das IFO-Institut vermeldet schlechte Stimmung in der Wirtschaft. Bereits am Montag hat Standard & Poor's seine monatliche Umfrage unter Einkaufsmanagern in Europa veröffentlicht. Diese Umfrage zeigt, dass die Zuversicht in vielen Ländern Europas schwindet und sie zeigt darüber hinaus, dass es in Deutschland stärker und schneller bergab geht als fast überall sonst in Europa. Was sind die besonderen Probleme Deutschlands?
Zunächst einmal, ja, auch bei den Einkaufsmanager-Indizes zeigen sich Ergebnisse für Deutschland, die der Umfrage des IFO-Instituts in etwa entsprechen. Es geht in Deutschland derzeit nicht vorwärts, es geht eher ein bisschen bergab. Und außerhalb Deutschlands, in anderen Ländern der Eurozone und auch in Großbritannien sind die Ergebnisse längst nicht so schwach, wie sie es für Deutschland sind. Gerade Südeuropa hält sich besser. In gewissem Sinne kann man sagen, Deutschlands Schwäche belastet allerdings auch unsere Nachbarn. Was sind die besonderen Probleme Deutschlands? Ja, zunächst einmal oft erwähnt, die Energiepreise sind hoch. Die Regulierungsdichte ist ein Problem. Dazu haben wir als besonders ausfuhr-exportabhängiges Land natürlich den heftigen Gegenwind, der uns auf dem Weltmarkt gerade aus China entgegenbläst. Der macht für uns in Deutschland mehr aus als in vielen anderen Ländern, die nicht ganz so auf die Ausfuhr von Autos, Chemie, Maschinenbauprodukten spezialisiert sind. Dazu kommt aber zu diesem Gegenwind von außen auch noch eine große Verunsicherung. Der Dauerstreit in der Ampelkoalition, ob und wie die Schuldenbremse einzuhalten ist, wo man sparen kann, wo man sparen muss, was bei Sozialleistungen noch geht, all das verunsichert nicht nur die Bürger, es verunsichert auch viele Unternehmen. Dieser dauernde Lärm aus der Ampel, der jetzt wieder eher stärker geworden ist nach den Ergebnissen der Landtagswahlen, dieser dauernde Lärm ist mittlerweile eine echte Stimmungsbremse. Und auch deshalb ist die Ausgaben- und Investitionsneigung der Haushalte und Unternehmen eher etwas zu niedrig.
Damit haben wir schon fast den Schwenk zur Politik gemacht, aber lass uns den Lärm, wie du es beschreibst, noch kurz zurückstellen und mich vorher noch zwei weitere Fragen zur Wirtschaft stellen. Zunächst einmal, kannst du in den Zahlen oder Ereignissen der letzten Tage auch einen Hoffnungsschimmer erkennen?
Ja, Klaus, drei kleine Hoffnungsschimmer kann ich wohl nennen. Zum Ersten. China hat seine Geld- und Kreditpolitik etwas gelockert. China tut etwas mehr, um die dort sehr schwache Binnennachfrage zu stabilisieren. Das kann keinen großen, aber vielleicht doch einen kleinen Unterschied für die Weltkonjunktur ausmachen. China ist schließlich wichtig. Zum Zweiten, die Notenbanken reagieren auf die Konjunkturschwäche. Sie senken die Zinsen, nicht nur in China, sondern eben auch in den USA und auch bei uns in der Eurozone. Das wird auf Dauer etwas helfen. Und drittens, wenn wir uns die Zahlen des IFO-Instituts genauer anschauen, sehen wir, dass zumindest im Bau die Erwartungen etwas weniger gedrückt jetzt sind, als sie es vorher waren. Da gibt es erste Anzeichen im Bau, dass dort die Krise auslaufen wird. Es bahnt sich dort die Wende an und unterstützt auch durch niedrigere Notenbankzinsen, denke ich, dass es im kommenden Jahr im Bau aufwärts gehen wird. Das ist dann für die Konjunktur eine, ja, leicht positive Nachricht.
Zum Abschluss der Diskussion über die Wirtschaft noch die Frage nach dem Ausblick. Wie kann es deiner Meinung nach mit der deutschen Konjunktur weitergehen?
Nun, bis zum Frühjahr haben wir wahrscheinlich wie bisher eine Stagnation mit einem gewissen Risiko einer Rezession. Danach denke ich, dass es langsam wieder aufwärts gehen kann. Wir haben ja schon gesagt, die Notenbankzinsen sinken, nicht nur bei uns, auch in den USA, auch in China hat sich was getan. Das dürfte auf Dauer die Weltkonjunktur und unsere eigene Konjunktur etwas beleben. Ich denke allerdings, dass der deutsche Aufschwung zunächst relativ verhalten bleiben wird. So große Impulse erwarten wir ja nicht aus der Außenwirtschaft. Und die binnenwirtschaftlichen Impulse dürften wohl erst dann richtig zum Tragen kommen, wenn die große politische Unsicherheit, die Verunsicherung über die künftige Wirtschaftspolitik, über die künftige Fiskalpolitik, wenn diese große Verunsicherung abgeklungen ist. Und da müssen wir wahrscheinlich warten, bis die nächste Bundestagswahl aus dem Weg ist und wir dann klarer sehen, wie es in der Wirtschafts- und Haushaltspolitik bei uns weitergeht.
Kommen wir jetzt zu unserem zweiten großen Thema des Tages, der politischen Lage in Deutschland nach den jüngsten Landtagswahlen in Sachsen, Thüringen und Brandenburg. Fasse doch bitte zunächst einmal die wesentlichen Ereignisse dieser Wahlen aus deiner Sicht zusammen.
Nun, zunächst einmal, die Wahlergebnisse waren nicht dramatisch weit von den Umfragen entfernt, mit kleinen Abweichungen. Es hat sich gezeigt, dass beliebte Amtsinhaber von den Wählern durchaus gestützt werden. Das gilt für Herrn Kretschmer von der CDU in Sachsen, für Herrn Woidke von der SPD in Brandenburg und ansatzweise sogar auch für Herrn Ramelow in Thüringen. Denn Herr Ramelow, der dortige Ministerpräsident, zumindest bisher, ist ja relativ beliebt, obwohl der Grund dafür, dass in Thüringen die Linke besser als andernorts abgeschnitten hat. Aber alles in allem zeigen die Ergebnisse der Landtagswahlen eine starke Polarisierung. Populistische Protestparteien sind weiter auf dem Vormarsch. AfD, BSW, also zwei Parteien, die beide der Ukraine Hilfe im Überlebenskampf gegen Russland verweigern wollen. Wenn man die Ergebnisse dieser drei ostdeutschen Bundesländer zusammennimmt, Thüringen, Sachsen, Brandenburg, dann haben diese beiden Parteien, AfD, BSW, dort zusammen etwa 44% der Stimmen und die Hälfte der Sitze im Landtag errungen. Besonders auffällig ist, dass es nicht die AfD ist, die besonders große zusätzliche Erfolge feiern konnte, sie war ja schon vorher stark in diesen Regionen, sondern dass das BSW, Bündnis Sahra Wagenknecht, aus dem Stand in allen drei Bundesländern zweistellig geworden ist. Und eine kleine weitere Sache lässt sich aus den Wahlergebnissen ablesen. Die grüne Agenda ist für Wähler außerhalb der Ballungszentren und der Studentenstädte weitgehend offenbar passé, gemessen an dem Stimmenanteil für die Partei der Grünen.
Es wird in jedem Fall schwierig, in diesen drei Bundesländern neue Landesregierungen zu bilden. Welche Rückwirkungen wird das deiner Meinung nach auf die Politik in Deutschland insgesamt haben?
Nun, über diese Wahlergebnisse wird ja viel gesprochen, aber die direkten Rückwirkungen auf die Bundespolitik dürften zunächst gering bleiben. Es geht ja nur in diesen drei Ländern um insgesamt 12 von 69 Sitzen im Bundesrat beispielsweise. Und CDU und SPD haben ja beide zumindest einen Teilerfolg erzielen können mit ihren beliebten Amtsinhabern in Sachsen und in Brandenburg. Auch die Außen- und Verteidigungspolitik, die sicherlich in den Diskussionen mit dem BSW eine Rolle spielen wird, wird ja nicht in den Ländern gemacht. Aber es ist natürlich schon bemerkenswert, dass man in allen drei Bundesländern jetzt wohl das BSW brauchen wird, um eine Regierung bilden zu können. Indirekte Rückwirkungen auf den Bund können natürlich erheblich sein. Wir müssen mal schauen, was für Verwerfungen jetzt in den Ampelparteien sichtbar werden.
Holger, ich habe dich in den letzten 12 Monaten schon mehrfach gefragt, ob die so zerstrittene Ampelkoalition bis zum Ende der Legislaturperiode in einem Jahr durchhalten kann. Ich muss es dich jetzt angesichts der aktuellen Nachrichten auch wieder fragen. Du hast bisher immer gesagt, dass du einen vorzeitigen Koalitionsbruch für unwahrscheinlich hältst. Bleibst du dabei?
Klaus, ja, ich bleibe dabei. Wahrscheinlich wird die Ampel bis zum Ende der Legislaturperiode durchhalten. Aber das ist jetzt ein relativ gedehntes Jahr. Ein Koalitionsbruch, ein vorzeitiger, ist nicht mehr so unwahrscheinlich, wie er vorher war. Wir sehen ja, dass es in den Parteien erhebliche Diskussionen gibt. In der SPD etwas unterdrückt darüber, ob Scholz der richtige Kanzlerkandidat ist. Bei den Grünen ist gerade die Parteispitze zurückgetreten. Auch das spricht für ernsthafte interne Diskussionen. Und die FDP hat in den drei Bundesländern, in denen es die Landtagswahlen gab, ja erheblich Stimmen verloren. Also es gärt in den drei Ampelparteien. Aber es bleibt dabei, eigentlich könnten alle drei Parteien der Ampel nur verlieren, wenn es zu vorgezogenen Neuwahlen käme. Und deshalb, es ist weiterhin meines Erachtens etwas wahrscheinlicher als nicht, dass die Ampel sich wieder mehr oder weniger zusammenrauft mit viel Lärm und dass die Koalition eben nicht vorzeitig platzt.
Aber FDP-Chef Christian Lindner hat doch davon gesprochen, dass die Ampel vor einem Herbst der Entscheidungen steht. Bis zum 21. Dezember müsste die Ampel die Weichen stellen für mehr Wachstum, weniger unkontrollierte Einwanderung und eine solide Finanzpolitik im Rahmen der Schuldenbremse. Viele Medien haben das als eine Art Ultimatum aufgefasst.
Ultimatum ist vielleicht ein starkes Wort, aber ja, es gärt in der Ampel, auch in der FDP. In gewissem Sinne ähnelt die Situation der Lage, die wir im Mai und Juni hatten. Da war die Ampel mitten in schwierigen Gesprächen über den Entwurf zum Haushalt 2025. Sie haben sich dann nachher mit einigen Tricks und Ach und Krach halbwegs geeinigt. Ich erwarte, dass letztlich wegen der Angst vor vorgezogenen Neuwahlen die drei Parteien sich doch noch einigen werden, dass sie im November, Anfang Dezember den Haushalt für das kommende Jahr unter Dach und Fach bringen, dass sie die Wachstumsinitiative, die sie ja im Grundsatz beschlossen haben, in den Parlamenten auch umsetzen. Ich erwarte auch verschärfte Maßnahmen gegen unkontrollierte Einwanderung. Alles in allem, etwas wahrscheinlicher als nicht, werden die drei Parteien der Ampel es noch einmal schaffen, ihre Gegensätze halbwegs zu überbrücken, um sich, man muss es wohl sagen, dann bis zu den regulären Neuwahlen im September kommenden Jahres durchzuschleppen.
Holger, jetzt einmal im Konjunktiv gefragt, was müsste die Politik deines Erachtens tun, um die Stimmung zu drehen und die Konjunktur wieder in Schwung zu bringen?
Klaus, meines Erachtens brauchen wir ein großes Reformpaket. Man könnte es einen großen Deutschlandpakt nennen. Da sollte erstens drin sein, dass wir die Schuldenbremse modernisieren, so dass sie mehr Spielraum schafft. Nicht für Sozialleistungen, ganz bestimmt nicht, sondern mehr Spielraum für Verteidigungsausgaben, für Investitionen und für eine wettbewerbsfähige, das heißt geringere Unternehmenssteuer. Zweitens brauchen wir Sozialreformen. Beispielsweise das Ende der Rente mit 63. Beim Bürgergeld müssen wir nachschärfen, damit die Anreize richtig gesetzt sind. Und zudem ein härteres Vorgehen gegen die irreguläre Migration müsste zu einem solchen Deutschlandpakt gehören. Ein härteres Vorgehen, gerade auch an der Grenze, ebenso wie es noch so gerade mit europäischem Recht vereinbar ist. So ein Paket könnte Deutschland wahrscheinlich erheblich voranbringen. Um es zu schnüren, müssten aber alle Parteien über ihren Schatten springen. Das gilt sowohl für FDP und die Union als auch für die Grünen und die SPD. Aber da sie alle über ihren Schatten springen müssten, wäre es zumindest denkbar, dass sie es gemeinsam tun.
Wir wiederholen heute ein wenig Fragen, denn auch über deinen Vorschlag zu einer stabilitäts- und wachstumsfördernden Reform der Schuldenbremse haben wir ja schon früher gesprochen. Wie siehst du die Chancen, dass es dazu kommt?
Nun, die Chancen, dass es dazu kommt, zu diesem großen Deutschlandpaket, das ich gerade geschildert habe, einschließlich einer Reform der Schuldenbremse, vor der nächsten Bundestagswahl, gibt es dafür Chancen, aber sie sind wohl leider nicht sehr groß. Dass es nach der Wahl dazu kommt, da bin ich relativ zuversichtlich. Es ist meines Erachtens einfach offensichtlich, Deutschland braucht so eine Reform.
Holger, der Termin für die nächste reguläre Bundestagswahl ist am 28. September 2025. Wenn ich dich richtig verstehe, könnte es also nach dieser Wahl zu größeren Reformen kommen. Es klingt zunächst einmal so, als würdest du bis dahin politisch ein verlorenes Jahr erwarten. Ist das so? Und worauf gründest du die Hoffnung, dass es danach mit einem Reformpaket besser wird?
Zunächst einmal, ja, bis zur nächsten Bundestagswahl werden wir wahrscheinlich nur kleinere Initiativen haben. Die Wachstumsinitiative der Bundesregierung haben wir ja schon erwähnt. Die geht sehr schön in die richtige Richtung, ist aber eben relativ klein dimensioniert. Nach der nächsten Bundestagswahl dürfte es dann anders aussehen. Dann dürfte der Widerstand gerade der Union gegen eine Reform der Schuldenbremse wohl nachlassen. Denn wenn die Union erstmal an der Regierung ist, wird sie wahrscheinlich entdecken, dass sie Geld braucht. so wie die CDU-Ministerpräsidenten, die ja in ihren Ländern an der Regierung sind, bereits jetzt sagen, eigentlich müsste man die Schuldenbremse modernisieren. Zudem wird die Union nach der nächsten Bundestagswahl einen Koalitionspartner brauchen, von Mitte-Links, wahrscheinlich die SPD, möglicherweise auch die Grünen und möglicherweise sogar beide. Ich kann mir kaum vorstellen, dass nach den schwierigen Erfahrungen mit der Ampel SPD und oder Grüne sich auf eine Koalition mit der Union einlassen würden, wenn die Union nicht gleichzeitig zusagt, die Schuldenbremse zu modernisieren. Und zudem, rein wenn wir auf die Zahlen gucken, es ist schwer vorstellbar, dass wir ohne eine Reform der Schuldenbremse auskommen. Nach dem Auslaufen des 100 Milliarden Euro Sondervermögens für die Verteidigung müsste man, um das NATO-Ziel von 2% Verteidigungsausgaben relativ zur Wirtschaftsleistung dauerhaft zu erreichen, im Bundeshaushalt bis zu 30 Milliarden Euro zusätzlich finden. Gleichzeitig wollen wir ja die Infrastruktur stärken. Wir wollen den Transformationsprozess begleiten. Wir wollen beim Klima- und Hochwasserschutz mehr tun. Wir sollten die Unternehmenssteuer senken. Dass all dieses möglich ist, ohne dass wir an der Schuldenbremse etwas tun, sie nicht abschaffen, sondern zeitgemäß modernisieren, das kann ich mir schwer vorstellen. Ich denke also, dass als Ergebnis der kommenden Koalitionsverhandlungen zwischen Union und SPD beziehungsweise zwischen Union und SPD und oder Grüne so ein Reformpaket einschließlich einer Reform der Schuldenbremse wohl herauskommen wird.
Lass mich hier kurz und kritisch nachfragen. Was aber, wenn deine Hoffnung nicht eintritt? Gibt es in diesem Zusammenhang etwas, was dir große Sorgen bereitet?
Ja, Klaus, es gibt etwas, das mir mittlerweile recht große Sorgen bereitet. Wir haben ja über die Ergebnisse der Landtagswahlen in drei ostdeutschen Bundesländern gesprochen. Da waren AfD und BSW zusammengenommen ziemlich stark. Zusammengenommen etwa die Hälfte der Sitze in den drei Landtagen. Das ist nicht ganz auf die Bundesebene zu übertragen. Aber wenn wir die gesamtdeutschen Meinungsumfragen derzeit nehmen, dann kommen AfD und BSW zusammen auf gut 25% der Stimmen. Das würde, weil einige Parteien ja wegen der 5%-Klausel nicht im Bundestag vertreten sein werden, einige Kleinparteien, das würde dann ausreichen für etwa 30% der Sitze im Bundestag. AfD und BSW müssten also nur noch etwas zulegen und dann könnten sie im kommenden Bundestag etwas mehr als ein Drittel der Sitze haben. Und wenn das so wäre, könnten Sie jede Reform unserer Verfassung, einschließlich einer Reform der Schuldenbremse, durch ein Veto blockieren. Das hieße konkret, dann könnte beispielsweise eine große Koalition oder eine ganz große Koalition aus Union, SPD und Grünen nicht mehr dieses von mir skizzierte Deutschlandpaket beschließen und verabschieden. Dafür muss ja auch im Grundgesetz die Schuldenbremse gelockert werden, ohne dass das mit Frau Sarah Wagenknecht abgesprochen ist. Und Diskussionen über Unterstützung für die Ukraine, über das Aufstocken des Militärhaushalts mit Frau Wagenknecht, einer Putin-Apologetin, zu führen, das wäre meines Erachtens, ganz vorsichtig ausgedrückt, ganz, ganz, ganz schwierig. Man könnte es auch einen Albtraum nennen. Also ich mache mir große Sorgen, dass wenn wir mit einer Reform der Schuldenbremse, wenn wir mit dem skizzierten Deutschlandpakt warten bis nach der nächsten Bundestagswahl, dass es dann zwar nicht eine große Wahrscheinlichkeit, aber doch ein gewisses Restrisiko gibt, dass Frau Wagenknecht gemeinsam mit der AfD das alles blockieren könnte.
Danke, Holger. Das ist ja in gewisser Weise ein Neuland für uns in Deutschland, denn die Bundesrepublik war immer ein Land der politischen Mitte. Daher eine spannende Frage, was folgerst du aus diesem Risiko?
Nun, dieses Risiko sollten wir möglichst vermeiden. Das heißt, das Beste für uns wäre, für das Land, wenn es den großen Kompromiss, den ich skizziert habe, bereits jetzt gäbe. Wenn also jetzt Union und FDP auf der einen Seite und Grüne und SPD auf der anderen Seite tatsächlich miteinander eine große Reform verabreden, einschließlich einer Reform der Schuldenbremse. Entweder indem die Schuldenbremse dauerhaft modernisiert wird, das heißt nicht ausufernde Schulden, das heißt aber insgesamt etwas mehr Spielraum für Rüstung, Investitionen und geringere Unternehmenssteuern, gekoppelt mit einigen Reformen im Sozialsystem. Oder wenn es nicht die ganz große, dauerhafte Reform der Schuldenbremse gibt, dann zumindest, dass ein neuer Haushalt, ein neuer Sonderhaushalt aufgestellt wird, um künftige Verteidigungsausgaben nach dem Auslaufen des jetzigen Sonderhaushalts um künftige Verteidigungsausgaben im Grundgesetz auf eine sichere Basis zu stellen. Das wäre meines Erachtens das Mindeste, was wir tun sollten, um uns vor dem skizzierten Risiko zu schützen. Das Beste wäre tatsächlich ein großer Deutschlandpakt, wie skizziert. Die Wahrscheinlichkeit, dass es dazu kommt, ist leider nicht allzu groß. Aber vielleicht gibt es ja doch eine Chance dafür.
Damit kommen wir zum Ende unseres heutigen Podcasts und nehmen die Hoffnung auf die beschriebene Chance mit. In der nächsten Woche blicken wir auf die Lage in China sowie auf die aktuellen Entwicklungen im Wahlkampf in den USA. Vielen Dank für Ihr Interesse. Bleiben Sie gesund.
Wichtige Hinweise. Bei dieser Information handelt es sich um eine Marketingmitteilung. Diese soll Ihnen Gelegenheit geben, sich selbst ein Bild über eine Anlagemöglichkeit zu machen. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Information keine individuelle Anlageberatung, keine Anlageempfehlung und keine Anlagestrategieempfehlung darstellt. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.